herzlich willkommen zu Dialog, dem Podcast des Diakoniewerks für MitarbeiterInnen und Interessierte. In diesem Podcast tauchen wir ein in die Welt des Diakoniewerks und erfahren mehr über seinen Auftrag im Sinne der Nächstenliebe, Projekte und die Menschen dahinter. Wir sprechen darüber, wie das Diakoniewerk einen positiven Beitrag zur Gesellschaft und einer hoffnungsvollen Zukunft leistet. Außerdem beschäftigen wir uns mit dem Transformationsprozess im Unternehmen und sprechen an, was sich verändert. Ich bin Nora Meyer und ich darf euch, liebe Hörerinnen und Hörer, durch den Podcast begleiten. Ja, Weihnachten steht vor der Tür. Eine Zeit, die uns traditionellerweise zur Besinnung einlädt und hoffentlich auch einen Moment der Ruhe in den oft doch sehr hektischen Alltag bringt. Heute bei mir zu Gast im Podcast ist die Vorständin des Diakoniewerks, Daniela Palk. Herzlich willkommen bei mir im Studio und danke, dass Sie sich eben genau diese Ruhe für ein Gespräch genommen haben.
Sehr gerne.
Liebe Frau Palk, wie gesagt, es ist nicht mehr lange bis Weihnachten. Was bedeutet denn Weihnachten für Sie persönlich eigentlich?
Für mich persönlich bedeutet es eine Zeit, wo man in der Familie zusammenkommt, wo man zur Ruhe kommt, wo man Besinnung findet, wo man das ganze Jahr ein bisschen Revue passieren lässt und sich selbst auch einmal im größeren Kontext sieht. Nicht nur wegen des christlichen Festes der Geburt Jesu, sondern wo man auch in Ruhe mal einerseits Bilanz ziehen kann über das abgelaufene Jahr und man dann auch doch hoffentlich für die meisten Menschen auch immer wieder mal ganz zufrieden auf das Jahr schauen kann, bei allen Herausforderungen, die wir zu meistern haben. Aber das bedeutet für mich und im Konkreten, dass man in der Familie zusammenkommt, dass man Spiele hervorholt, die man nur einmal im Jahr spielt, dass man Essen isst, das man nur einmal im Jahr isst. In diesem Sinn ist auch ein besonderes Fest, weil es halt im Inhalt und mit den äußeren Rahmenbedingungen nur einmal im Jahr ist.
Vielleicht bleiben wir noch ganz kurz beim Persönlichen, auch jetzt in der Vorweihnachtszeit noch. Wie nehmen Sie sich diese Momente? Was machen Sie da für sich persönlich? Lesen Sie vielleicht dann auch Weihnachtsbücher? Wie schaut so ein Moment der Ruhe im Alltag bei Ihnen in der Vorweihnachtszeit aus?
Früher, als meine Tochter, die ist ja schon nahezu außer Haus, aber als die noch kleiner war, waren Weihnachtsbücher sozusagen vor allem an Adventssonntagen auch immer wieder natürlich mit dabei. Die Adventssonntage sind aber immer noch besondere Sonntage, weil man da mit dem Entzünden der Kerze, das ist ein Ritual, mit dem man sozusagen dann automatisch zur Ruhe kommt und bei uns in der Familie fix dabei ist auch, dass man dann viele Orangen schält und viele Orangen isst.
Okay.
Das ist ein familiäres Ritual, das wir beibehalten.
Der Orangenduft zu Weihnachten, der prägt sie dann so richtig ein, gell?
So ist es, genau.
Sehr schön.
Und die Kerzen, die dann.
Genau. Vielleicht schauen wir zum Diakoniewerk. Wie erleben Sie denn dort persönlich die Weihnachtszeit? Gibt es dort auch Traditionen oder Rituale, die in dieser Zeit besonders gepflegt werden? Abgesehen natürlich, dass man wahrscheinlich dort auch einen Adventkranz anzündet.
Also wenn Sie schon den Adventkranz ansprechen, der ist ja eine diakonische Erfindung. Er wurde vor rund 180 Jahren in Hamburg von einem evangelischen Pastor erfunden.
Ach, das weiß ich gar nicht, wirklich.
Ja, im Übrigen auch der Weihnachtsbaum ist auch, aber der Adventkranz ist evangelische Erfindung von Johann Hinrich Wichern, einem Pfarrer, der in Hamburg das sogenannte Raue Haus geleitet hat, ein Haus, wo er Kindern, die Waisen waren und nicht zu Hause leben konnten, eine Heimat geboten hat. Und um ihnen die Zeit auf Weihnachten zu verkürzen, hat er auf einem Wagenrad so viele Kerzen, also immer jeden Tag eine Kerze angezündet. Und es waren so viele Kerzen drauf, wie der Advent Tage hat. Das ist immer unterschiedlich, sind nicht 24, ist nicht wie der Adventkalender. Und diesen Adventkranz bringen wir als Diakonie seit einigen Jahren auch zu Partnerinnen und Partnern in der Politik, in der Wirtschaft. Also der Adventkranz hat für uns eine große Bedeutung. Und natürlich wird einerseits wie in allen Firmen bei uns auch Weihnachten gefeiert, mit und für Mitarbeitende. Aber auch wir begleiten ja viele Menschen, die auch in Einrichtungen des Diakoniewerks wohnen. Und natürlich geht es da auch darum, hier gut Weihnachten zu feiern mit den Angehörigen oder ohne Angehörige, je nachdem, wie da auch die individuellen Settings sind. Und Advent und Weihnachten wird in den Wohneinrichtungen auch gefeiert. Abgesehen davon, dass wir auch in den Werkstätten, wo Menschen mit Beeinträchtigung arbeiten, auch immer wieder viele Produkte herstellen, die dann entweder im Onlineshop erwerbbar sind oder auf Weihnachtsmärkten verkauft werden. Also unterschiedliche Facetten auf das Thema Advent und Weihnachten im Diakoniewerk, aber letztlich natürlich auch den christlichen Hintergrund des Advents und des Weihnachtsfestes.
Ist das auch eine sehr besondere Stimmung, die Sie da im Advent immer erleben? Spürt man da so ein bisschen auch die Freude der Bewohnerinnen, der Mitarbeiterinnen über diese besondere Zeit?
Wahrscheinlich spielt sich beides ab, auch die Hektik, die wir auch haben, aber natürlich auch die Freude und dadurch, dass wir ja alle, nicht nur im Diakoniewerk, sondern wir in der Gesamtgesellschaft da auch mit Ritualen reich gesegnet sind in dieser Adventszeit und Weihnachtszeit, fällt es uns da natürlich auch miteinander leichter, uns anhand dieser Rituale auch immer wieder auf diese Adventtage und Weihnachtstage zu besinnen und miteinander dazu in Austausch zu gehen, wieso wir sie eigentlich begehen und was sie auch für uns bedeuten und wo wir da auch Kraft draus schöpfen dürfen.
Das Diakoniewerk ist ja, Sie haben es eh angesprochen, evangelisch geprägt. Welche Werte und Prinzipien aus der evangelischen Tradition sind denn wirklich zentral für Ihre Arbeit?
Also zunächst sicher würde ich das Thema dieses Begriffspaars der Verantwortung und Freiheit für ein sehr wesentliches sehen. Also in unserem Leitbild verankert ist unter anderem der Satz, wir trauen jedem Menschen Verantwortung zu. Das richtet sich an Klientinnen gleichermaßen wie Mitarbeiterinnen. Und wir haben eine von Gott geschenkte Freiheit und mit dieser Freiheit verantwortungsvoll umzugehen, diese jeweils als Individuum zu gestalten und natürlich immer in Bezug auf die anderen. Das ist ein wesentliches Begriffspaar, das uns immer wieder auch leitet. Verantwortung den Klientinnen, also die Klientinnen dabei zu ermächtigen, Verantwortung für ihr eigenes Leben zu übernehmen und auch Mitarbeiterinnen immer dabei zu unterstützen, Verantwortung für ihre Arbeit wahrzunehmen und damit für das Unternehmen. Und das zeigt sich in den evangelisch-christlichen Werten, die dann eine konkrete Ausprägung auch in der Gestaltung unserer Arbeit haben.
Jetzt sind wir ja sehr beim evangelisch-christlichen. Wie geht man mit Menschen um, die einer ganz anderen Religion angehören? Wie unterstützt man die in so einer solchen Zeit?
Wir freuen uns über alle Kolleginnen und Kollegen, die bei uns arbeiten, unabhängig von ihrer Weltanschauung oder ihren religiösen Hintergründen. Klar ist natürlich, dass wir auch für die Klientinnen, abgesehen davon, dass ja da auch nicht alle evangelisch-christlich sind, sondern wir dort auch eine Vielfalt an religiösen Weltanschauungen und Hintergründen haben bei den Klientinnen, aber dass wir uns klar zu diesen christlich-evangelischen Werten bekennen, diese christlichen Feste im Jahreskreis auch begehen und Kolleginnen und Kollegen, die das aus unterschiedlichen Gründen, weil sie anderer Religion angehören oder damit vielleicht weniger in Berührung gekommen sind bisher, die werden auch dabei unterstützt, diese christlichen Feste auch feiern zu können, vor allem auch für die Klientinnen, nicht als Zwang, aber jedenfalls als Möglichkeit und klares Bekenntnis auch des Diakoniewerks zu unseren christlichen evangelischen Wurzeln.
Blicken wir doch einmal zurück gemeinsam auf das vorige Jahr. 2024 war ja wirklich sehr besonders. Vor 150 Jahren, wir haben es sehr oft im Podcast angesprochen, wurde das Diakoniewerk in Gallnerkirchen gegründet. 2024 eben ein Jubiläumsjahr. Wie haben Sie denn jetzt rückblickend das Jahr begangen? Es war ja wirklich sehr viel los.
Es war sehr viel los, sehr viel Freudvolles. Wir konnten mit unterschiedlichen Formaten, mit unterschiedlichen Feiern und auch mit unterschiedlichen Veranstaltungen immer wieder auf diese 150 Jahre zurückblicken, wobei es uns bei allen Formaten immer darum gegangen ist, die Vergangenheit zu würdigen, uns unserer Wurzeln zu besinnen, aber aus dem Wissen um unsere Geschichte in die Zukunft zu schauen. Und den Abschluss unseres heurigen Jubiläumsjahres konnten wir mit einem Zukunftssalon, den wir in der Tabakfabrik in Linz veranstaltet haben, feiern. Und auch da ist es uns eben darum gegangen, hoffnungsfroh in die Zukunft zu schauen, mit Rednerinnen, die wir uns dazu eingeladen haben und den Teilnehmenden an diesem Zukunftssalon. Uns ist völlig bewusst, dass wir einige Herausforderungen zu bewältigen haben. Aber
Nur mit Hoffnung und Zuversicht können wir lösungsorientiert diese Herausforderungen bewältigen. Wir werden sie bewältigen und gerade die 150 Jahre, die das Diakoniewerk bereits besteht, geben uns dazu ja auch viel Kraft. Rückblickend gab es für die Personen, die vor uns im Diakoniewerk tätig waren, unvergleichlich schwere Zeiten, die diese Personen vor uns auch gemeistert haben und sich auch daran zu orientieren. Das hilft uns, um mit Zuversicht die Herausforderungen, die vor uns liegen, zu bewältigen.
Wie hat sich denn die soziale Arbeit seit der Gründung des Diakoniewerks verändert?
Ja, natürlich doch sehr wesentlich. Das Diakoniewerk wurde 1874 gegründet in einer Zeit der Industrialisierung und damit verbunden großer Armut und vieler Nöte. Es gab keine sozialversicherungsrechtlichen Absicherungen von Risiken, wie wir sie heute kennen. Gesundheit, Armut, Pflegebedürftigkeit wurden nicht allgemein wohlfahrtsstaatlich abgesichert. Also das ist sicher eine der größten Veränderungen seit der Gründung des Diakoniewerks, die positiv für unsere gesellschaftliche Entwicklung war, dass wir jetzt diese großen Risiken wie Armut im Alter wegen mangelnder Pension oder keinen Zugang zu medizinischer Versorgung zu haben oder bei Pflegebedürftigkeit nicht versorgt zu werden, die sind ja jetzt an sich gut sozialversicherungsrechtlich und wohlfahrtsstaatlich abgesichert. Auch die Nöte haben sich geändert. In den Anfängen galt die Zuwendung des Diakoniewerks noch ganz stark auch Kindern und Waisenkindern. Heute sind wir mit vielen Angeboten für Menschen mit Behinderung unterwegs und auch für alte pflegebedürftige Menschen. Also vor allem auch aufgrund der Gesellschaft des langen Lebens, einer Erhöhung der Lebenserwartung zum Glück, gibt es auch da andere Hilfebedarfe, die die Menschen nachfragen. Und damit hat sich auch der Inhalt unserer Hilfe geändert.
Sie haben vorher auch die Herausforderungen angesprochen, die anstehen. Welche sehen Sie denn da konkret aktuell für das Diakoniewerk bzw. die Sozialbranche generell? Und wie reagieren Sie da aktuell drauf?
Ja, in einer der Herausforderungen stehen wir ja mittendrin. Da sind wir auch nicht alleine, aber das ist die Frage des, wie viele Personen werden denn am Arbeitsmarkt noch für uns zur Verfügung stehen? Also es wird ja immer vom Personalmangel gesprochen, aber das ist eine der Herausforderungen, in der wir natürlich mittendrin stehen durch die demografischen Veränderungen. Und natürlich bieten wir Dienstleistungen an, die teilweise 24 Stunden, 7 Tage die Woche offen haben müssen, wenn man so will. Da können wir auch keine Schließtage machen oder die Dienstleistung zurückfahren. Und das bedeutet natürlich auch einen großen Druck oft auf die Mitarbeiterinnen, weil sie wissen, wenn sie im Dienst sind oder wenn sie nicht kommen können, weil sie krank sind, gibt es dann niemand anderen, der die Personen betreut. Also Fachkräfte zu halten, Fachkräfte zu gewinnen und auch zu schauen, wie wir unsere Arbeit künftig auch womöglich anders organisieren können, um den Betroffenen weiter die Hilfe geben zu können, die sie wünschen, die sie nachfragen, derer es bedarf. Das ist eine der Herausforderungen. Und die andere ist vermutlicherweise eine finanzielle, wenn ich die politischen Debatten so höre, wie viel Budgetdefizit wir jetzt auf Bundesebene haben oder auch vor allem Länder sind ja die Finanziers der sozialen Dienstleistungen, wie die Länderbudgets sich gestalten, dann wird es wahrscheinlich auch eine finanzielle Herausforderung sein und der Spagat zwischen den Qualitätsansprüchen, die in den Gesetzen formuliert sind und die wir auch selbst erbringen wollen. Und dem, was finanziert wird, da geht die Schere wahrscheinlich breiter auf und wir werden auch eine Qualitätsdebatte führen müssen, weil gleiche Qualität mit weniger finanziellem Einsatz wird auf Dauer so auch nicht umsetzbar sein. Aber Personal und Finanzierung unserer Dienstleistungen sind sicher die beiden großen Herausforderungen. Mhm.
Schauen wir vielleicht jetzt konkret zum Transformationsprozess, den das Diakoniewerk ja dieses Jahr gestartet hat, unter anderem auch mit einem eigenen Podcast, den wir gerade hören und der quasi begleitend dazu geschaffen wurde. Wie haben Sie denn persönlich die Entstehung und auch die Entwicklung des Podcasts an sich erlebt und wie trägt er auch bei, diesen Prozess leichter durchzutragen?
Ja, also der Prozess hat ja auch, ist ja kein Selbstzweck. Der Prozess trägt ja unter anderem auch dazu bei, unsere Arbeit anders zu organisieren, vor allem vor dem Hintergrund der zuerst geschilderten Herausforderungen. Und da trägt der Podcast wesentlich dazu bei, weil das ein großer Transformationsprozess ist und nachvollziehbarerweise für viele Mitarbeiterinnen dann auch Fragen, womöglich auch Ängste entstehen. Was bedeutet das konkret für meinen Arbeitsplatz? Wie wird sich meine Arbeit in Zukunft gestalten? Und da ist ja eine ausreichende und vielfältige und transparente Kommunikation ein wesentlicher Schlüssel, um den Mitarbeiterinnen auch Ängste und Sorgen zu nehmen oder die auch gut hören zu können. Und da hilft uns der Podcast natürlich. Wir bedienen verschiedene Kommunikationskanäle, aber der Podcast ist auch ein wesentlicher und die Klickraten zeigen das ja auch, dass wir auch da Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreichen können, um so Informationen und Wissen über den Transformationsprozess auch verbreiten zu können.
Mhm. Das heißt, das Feedback grundsätzlich ist gut. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben da eine Art, wo sie sich wirklich noch besser informieren können. Vielleicht schauen wir noch einmal trotzdem auf den Gesamtveränderungsprozess zurück. Wie würden Sie dort denn den Weg von 2024 beschreiben? Und vor allem, es ist ja noch nicht abgeschlossen. Wo auf dem Weg befinden Sie sich gerade?
Ja, wir befinden uns in einer sehr, sehr spannenden Phase. Das heurige Jahr war von einem sehr kompakten Weg gekennzeichnet, was den Transformationsprozess betrifft. Für die Organisation leider immer noch ein wenig deutlich zu spürbar, aber da stehen wir jetzt an diesem Punkt, wo es jetzt tatsächlich spürbar wird. Aber wir haben uns ganz konkrete Meilensteine im heurigen Jahr gesetzt, die wir zeitlich und inhaltlich auch tatsächlich alle so umsetzen konnten. Und jetzt stehen wir eben vor dem spannenden Punkt. Wir haben über den Sommer eingeladen, breit in die Organisation kommuniziert, dass wir mit Pilotregionen starten möchten, die sich auf diesen neuen Weg einlassen möchten. Und es haben sich 9 Regionen gefunden. Dahinter stehen doch mehrere hundert Mitarbeiterinnen, die dann davon betroffen sein werden. Es ist auf freiwilliger Basis. Es war eine Einladung. Und 9 Regionen in unterschiedlichen Bundesländern haben aufgezeigt und haben gesagt, wir sind interessiert daran, diesen neuen Weg auch als Lernweg für sich selbst, also für die Organisationseinheiten und das Gesamtdiakoniewerk zu gehen. Und das bedeutet, dass wir jetzt im Jänner ganz konkret starten mit den ersten 3 Regionen, die für sich stärker auf kollegial geführte Organisation umstellen werden, sich hier auf den Weg machen werden, welche Rollen gibt es da, wie führen wir Entscheidungen durch, welche Entscheidungen sind von wem eigentlich zu fällen, wie können wir Führungsverantwortung teilen, sodass es nicht mehr nur um eine Führungskraft geht, sondern die Führungsaufgaben miteinander geteilt werden. Das ist ja der eine Schwerpunkt und der andere Schwerpunkt ist nochmal sozialräumlich orientierter zu arbeiten. Ein Konzept, das wir an sich schon länger verfolgen im Diakoniewerk, aber auch das nochmal viel gezielter, viel fokussierter in die Umsetzung zu bringen. Und ja, ab Jänner wird es jetzt dann nochmal wirklich spannend, wenn dann die ersten 3 Regionen mit doch etlichen Führungskräften sich auf diese Lernreise für uns in der Organisation begeben.
Also das heißt, 2024 war ein bisschen so Theorie, was steckt da dahinter? Und jetzt geht es immer mehr in die Praxis, oder? Kann man das so sagen?
Es war einerseits Theorie, was steckt da dahinter? Und nochmal Grundlagen arbeiten, aufbereiten. Was heißt für uns dann kollegial geführtes Unternehmen tatsächlich? Was heißt für uns diese Sozialraumorientierung tatsächlich? Also das für uns nochmal zu fixieren, dass wir da die Grundlagen gut haben und den Prozess gut zu beschreiten. Wie starten wir denn das? Und das war eben dann mit dieser breiten Einladung. Also das war der erste Teil dieses Prozesses 2024 und jetzt ab Jänner geht es in die ganz tatsächlich konkrete Umsetzung.
Und so rückblickend, sind Sie Ihrer Meinung nach gut im Zeitplan geblieben? Ist alles mitgegangen, was mitgehen sollte? Gibt es irgendwelche Dinge, die man vielleicht anpassen würde, wenn man es noch einmal machen würde?
Für den Plan, den wir uns 2024 vorgenommen haben, den haben wir immer sozusagen tatsächlich zeitgerecht so umgesetzt, wie wir es uns vorgenommen haben. Aber natürlich gibt es in der Organisation die Kolleginnen und die Kollegen, die sagen, wie lange dauert dann denn das jetzt noch? Kann denn das jetzt nicht endlich bald vorbei sein? Für mich auch nachvollziehbar, weil natürlich muss die
grundsätzliche Arbeit auch weiter geschehen. Und es ist auch anstrengend, sich immer mit Veränderungen befassen zu müssen. Und es gibt aber auch die Stimmen, die sagen, wir sind ohnehin schon pfeilschnell unterwegs, im positiven Sinn konnotiert, und wir sind zeitlich gut auf dem Weg. Und immer dieses Spannungsfeld wird uns weiter begleiten. Es wird jene geben, die sagen, mir geht es zu schnell, ich habe es noch nicht verstanden, bitte könnt ihr es mir nochmal erklären. Und es wird jene geben, die sagen, bitte bringen wir es jetzt einmal zu einem Ende. Dadurch, dass es ein sehr breit und beteiligungsorientiert angelegter Prozess ist und man nicht einfach ein fertiges Konzept ausrollt, wird es noch ein Stück weit anstrengend für uns bleiben, weil wir uns dann miteinander auf eine Lernreise begeben. Ja, diese Zumutung kann ich uns noch nicht ganz wegnehmen, aber damit verändern wir uns ja auch im Miteinander tun. Und die Anstrengung bleibt noch ein bisschen, und trotzdem versprechen wir uns schon einiges davon. Unsere Schlagworte dazu sind freier, einfacher und diakonischer. Und wenn das gelingt und es freier, einfacher und diakonischer wird, dann ist ja viel gelungen.
Toll. Und eine Reise, Lernreise, wie Sie gesagt haben, ist ja auch immer was Schönes, wenn man sich gemeinsam auf Reisen begibt.
Genau. Trotzdem gibt es auch Reiseanstrengungen.
Stimmt auch, ja. Liebe Frau Palk, das Jahr neigt sich ja dem Ende zu. Gab es einen Augenblick in diesem Jahr, der Sie wirklich persönlich oder beruflich besonders berührt hat, der so richtig im Herz geblieben ist?
Ja, vielleicht sind es zwei. Am 6. November hatten wir den Kickoff für alle diese Regionen, die sich zu diesen Piloten gemeldet haben. Und das waren doch rund 80 Personen, die da einen Tag miteinander gearbeitet haben. Und ich war mir nicht ganz sicher, wie die Stimmung an diesem Tag einschätzen soll. Und es gab aber im Nachklang unglaublich gutes Feedback. Und das hat mich dann doch sehr berührt, weil mich das freut, vor allem, weil es natürlich auch eine Zumutung, wie ich schon gesagt habe, für die Organisation ist. Und zu sehen, dass Menschen diesen Weg mitgehen, dass Menschen bereit sind, sich auf diese Lernreise zu begeben, das berührt mich immer wieder und erfüllt mich auch mit Dankbarkeit und ein Stück weit Demut. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass man Mitstreiterinnen findet oder Mitbegeisterte, die sich auf diesen Weg einlassen. Das berührt mich doch immer wieder. Und der zweite Moment ist ein gänzlich anderer, und trotzdem hat er für mich irgendwie auch was damit zu tun. Wir begleiten viele Menschen mit Beeinträchtigung, und wir begleiten zum Teil Menschen mit Beeinträchtigung, die als Kinder in Wohneinrichtungen, die das Diakoniewerk anbietet, eingezogen sind. Und eine dieser Damen ist im heurigen Spätsommer verstorben. Sie ist mit 9 Jahren eingezogen und ist mit 56 Jahren verstorben. Und ich war bei den Verabschiedungsfeierlichkeiten, die in dieser Wohneinrichtung für diese Dame stattgefunden haben, und habe angeregt durch einen Text, der da vorgetragen wurde, mir auch mal so durch den Kopf gehen lassen, wie viele Veränderungen diese Dame eigentlich in dieser Lebenszeit, die sie im Diakoniewerk gewohnt hat, wahrgenommen hat. So eine Dame mit mehrfach schweren Behinderungen. Die Wohneinrichtung, in der sie lebt, wurde mehrfach saniert, wurde umgebaut. Also sie hat viele Handwerker da auch durchgehen sehen. Viele Mitarbeiterinnen, die unterschiedlich in den Dienst gekommen sind. Wahrscheinlich an die 100 verschiedenen Mitarbeiterinnen. Also die hat auch viel Veränderung erlebt, ohne dass sie selbst ganz viel dazu beitragen kann. Und das hat für mich eben auch was damit zu tun, wie viel Veränderung muten wir uns zu oder muten wir auch immer wieder unseren Klientinnen zu. Und Klientinnen haben oft wenig Wahlmöglichkeit in den Veränderungen, die sie einfach hinnehmen müssen, wenn neue Mitarbeiterinnen in den Dienst kommen, wenn manche aufhören, wenn sich die in der Früh beim Zimmer reinschaut, wieder eine neue Person ist. Also da auch ein bisschen demütig auf uns zu schauen und zu sagen, wir schaffen auch die eine oder andere Veränderung. Das berührt mich auch immer wieder, wenn ich mir so unsere Klientinnen manches Mal vor Augen halte.
Abschließend noch, wenn wir einen Brief ans Christkind schicken würden, also Sie konkret, und darauf einen Wunsch schreiben würden für die Zukunft des Diakoniewerks, welcher wäre das? Sie können auch mehrere draufschreiben.
Ich wünsche mir und bin eigentlich davon überzeugt, dass dieser Wunsch auch in Erfüllung geht, dass wir weiter so viele, so engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die das Diakoniewerk tagtäglich an den Orten, wo sie arbeiten, spürbar machen und eben diese Verantwortung wahrnehmen, die wir ihnen auch zutrauen.
weil das Diakoniewerk wird durch jeden Einzelnen spürbar. Immer dort, wo unsere Betreuungs-, Pflege- und sonstigen Dienstleistungen stattfinden. Also ich wünsche mir, dass wir weiter viel von diesen begeisterten, engagierten, verantwortungsvollen, diakonisch geprägten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben werden und glaube eigentlich, dass dieser Wunsch auch in Erfüllung geht. Und ich wünsche uns im Diakoniewerk, dass wir es das eine oder andere Mal schaffen, manches Mal nur mal ein bisschen mehr Leichtigkeit in so manches hineinzubringen. Wir sind eine tolle Organisation und verstehen uns als Qualitätsanbieter und möchten die Dinge auf hohem professionellem Niveau umsetzen. Das spricht für uns und die eine oder andere Leichtigkeit und Freude und Spaß, die wünsche ich uns auch noch dabei.
Ja, dann schicken wir die Wünsche ans Christkind und hoffen, dass sie wahr werden. Liebe Frau Palk, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein besinnliches Weihnachtsfest, viel Gesundheit fürs neue Jahr und natürlich auch alles Gute für das Diakoniewerk auf seinem Weg weiter in der Veränderung 2025.
Herzlichen Dank.
Das Diakoniewerk blickt auf ein sehr ereignisreiches Jahr 2024 zurück. Wir haben es gerade noch einmal gehört und mit viel Vorfreude in die Zukunft. Wir begleiten in diesem Podcast den Transformationsprozess im Unternehmen und starten auch gemeinsam ins neue Jahr 2025. Wenn ihr weiterhin zuhören möchtet, abonniert den Podcast auf der Plattform eurer Wahl, zum Beispiel Spotify oder Apple Podcast, und drückt auch gleich die Glocke, damit ihr eine Notification bekommt und keine Folge mehr verpasst. Ja, wir hören uns wieder mit Dialog nach einer kurzen Weihnachtspause, konkret am 7. Jänner. Bis dahin wünschen wir euch frohe Weihnachten, viel Gesundheit und einen guten Start ins neue Jahr. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.